Die Regierung hatte die Hinrichtung mit Absicht schon auf 4.30 Uhr in der Früh angesetzt. Sie wollte unbedingt verhindern, dass sich zu viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Platz mit dem rasch errichteten und rot angemalten Schafott drängten. Der Kanton stand auf der Kippe, was die Zustimmung oder Ablehnung der Todesstrafe anging. Da war es unerwünscht, aus dieser Hinrichtung ein Spektakel zu machen. Pünktlich fuhren zwei Wagen aus dem Gefängnis in der Stadt los. In einem saßen zwei Geistliche mit dem 37-jährigen Heinrich Götti, der bald sein Leben lassen würde. Wie es ihm an diesem Morgen erging, darüber wurde berichtet. Zitat: Götti hatte alle Fassung verloren. Er schluchzte und jammerte laut auf dem ganzen Wege, sinnlos Gebete plappernd. Der Hinrichtungsplatz war mit Tausenden und Abertausenden belagert, sodass die Wagen kaum weiter konnten. Am Schafott angekommen, brach Götti zusammen. Von den Knechten des Scharfrichters musste er die Treppen hinaufgeschleppt werden. Feig, wie er gelebt, starb der Delinquent. Zitat Ende. Von einer Vermeidung eines Spektakels war also nicht die Rede. Etwa 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren vor Ort, als Götti unter der Guillotine starb. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem neuen Podcast True Crime Historisch. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und ich berichte Ihnen von nun an jeden zweiten Montag über Kriminalfälle der Schweizer Vergangenheit. Heute steht also der Fall von Heinrich Götti an, der als letzter im Kanton Zürich hingerichtet wurde. Es war der 10. Mai 1865. Was hatte er verbrochen, dass man ihn der schärfsten Strafe zuführte? Warum gab es keine Gnade für ihn? Es war ja längst nicht mehr üblich, dass man Personen hinrichtete. Vor kurzem war sogar ein Mörder begnadigt worden, der seine eigenen Eltern umgebracht hatte. Die öffentlichen Diskussionen um Menschenrechte, Rehabilitierung, fehlende Abschreckung etc. hatten ihre Wirkung getan und eine große Mehrheit der Zürcherinnen und Zürcher, ja der Schweizer, unterstützte es nicht mehr, Verbrecher für ihre Taten aufs Schafott zu bringen. Zürich hatte seinen Scharfrichter schon vor einiger Zeit entlassen, da es für ihn nichts mehr zu tun gegeben hat. Wenden wir uns also dem Fall Heinrich Götti zu und seinen Taten, die offenbar nur durch seinen Tod gesühnt werden konnten. Heinrich Götti wurde 1828 im zürcherischen Hedingen geboren. Als Halbwaise, 12 Jahre alt, zügelte er nach Adliswil, um dort in einer Baumwollspinnerei zu arbeiten. Er blieb in jener Fabrik die nächsten 18 Jahre angestellt. Diese Kinderarbeit war hart, er verdiente nicht genug, um sich selbst zu erhalten. Sein älterer Bruder, der auch in der Fabrik arbeitete, musste da etwas beisteuern. Vermutlich arbeitete Heinrich Götti, wie damals üblich, 12 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Nach seiner Konfirmation, damals das Zeichen, dass man erwachsen war, war sein Lohn dann endlich so hoch, dass er sogar ein bisschen sparen konnte. In der Fabrik traf er eine etwa gleichaltrige Arbeiterin, Katharina Stähli. Sie kamen zusammen und heirateten jung. Mussten heiraten, wie es später hieß, es war ein Kind unterwegs. Katharina Stähli wurde als so arm wie er beschrieben. Auch das war natürlich nicht sehr außergewöhnlich. Wie sollte sie auch besser dran sein? Eine Fabrikarbeiterin verdiente in der Regel damals nur die Hälfte vom Lohn eines männlichen Kollegen, auch wenn sie genauso viele Stunden und bestimmt genauso hart wie jener arbeitete. So wurde gesagt, die jungen Eheleute hätten am Anfang ihrer Ehe nichts weiter gehabt als einen Koffer. Nicht mal ein Bett konnten sie ihr eigen nennen. Sie lebten zwangsläufig bei den Eltern Stähli und schliefen mit den Geschwistern von Katharina in einem Zimmer. Die Mieten waren damals teuer und man konnte nur sparen, indem möglichst viele Menschen in einer Wohnung lebten. sich nicht nur ein Zimmer, sondern manchmal auch die Betten teilten. Die finanzielle Situation des Ehepaares änderte sich offenbar dann zum Besseren, als Heinrich Goethe um Mitte 20 war. Beide arbeiteten weiterhin in der Fabrik und Katharine besorgte zusätzlich dazu den Haushalt. 1855 allerdings musste sie die Fabrikarbeit aufgeben, da sie zu krank war. Untätig war sie aber dann natürlich nicht. Sie nahm Heimarbeit auf und webte zu Hause. Ihr Mann wechselte schließlich seine Arbeit und fing einen Weinsteinhandel an. Dies war nun offenbar erfolgreich und lukrativ, sodass die Eheleute ein wenig später sich schon ein eigenes Haus kaufen konnten. Alles schien zu prosperieren. Allerdings war überall bekannt, dass die Goethes keine glückliche Ehe führten. Katharine klagte, ihr Mann misshandle sie und verbringe die meiste Zeit im Wirtshaus. Er wiederum beschuldigte sie, sie habe ihn schon ab den ersten Ehejahren betrogen. Er hätte eine Scheidung gewollt, aber nachdem der Pfarrer interveniert hatte, blieb er bei Katharina. Harmonischer wurde ihr Verhältnis dadurch sicherlich nicht. Von 1849 bis 1865 bekam das Ehepaar 7 Kinder. Keiner dieser Säuglinge überlebte länger als einige Tage. Die Quellen vermerken ausdrücklich, dass außer dem ersten keines der Kinder getauft war, als es starb. Das war auch im 19. Jahrhundert kein gutes Zeichen, beziehungsweise es ließ die Seele des kleinen Kindes nicht in den christlichen Himmel, denn es war ja nicht offiziell Teil der christlichen Gemeinschaft auf Erden geworden. Die Ärzte konnten sich nicht erklären, warum alle 7 Kinder starben. Ihre Totenscheine führten die verschiedensten Krankheiten auf, unter anderem Durchfall, Bronchitis oder Vollschleimigkeit. Es ist auch nicht anzunehmen, dass dies weitergehende Untersuchung nach sich gezogen hätte. Kindersterblichkeit war damals allgemein noch sehr hoch und die Eltern schickten sich in das Schicksal, keine lebenden Kinder in die Welt bringen zu können. So wurde es jedenfalls erzählt. Allerdings, in der Gemeinde fiel auf, dass Heinrich Goethe nicht um seine Kinder trauerte. So soll er nach dem Tod des letzten Säuglings im Februar 1865 gleich ins Wirtshaus gegangen sein. «Es ist mir auch wieder eins gestorben, ihr könnt es dann abholen», soll er nonchalant zum Sigrist gesagt haben, der zufälligerweise auch im Gasthof war. Dann habe Goethe einen halben Liter Most bestellt. Das brachte nun die Gerüchte so zum Kochen, dass der Gemeindeamann beim Statthalteramt Anzeige erstattete. Es wurde eine Obduktion des Kindes angeordnet. Diese hielt fest, dass es lebend und lebensfähig zur Welt gekommen war. Es wies keine äußeren Verletzungen auf, ebenso wenig konnte man eine Krankheit eruieren. Aber Mund, Rachen, Speiseröhre, Magen und Darm waren angeätzt. Woraus der Gerichtsmediziner schloss, das Kind sei durch Schwefel oder Salpetersäure gestorben. Ohne Zweifel, das Kind war vergiftet worden und sowohl Heinrich wie auch Katharine Goethe wurden daraufhin verhaftet. Es wurden Zeuginnen und Zeugen aufgerufen und man rekonstruierte die Geburt und den Tod des neugeborenen Buben. Katharina Goethe gebar ihn am Vormittag des 13. Februar in der Stube ihres Hauses. Eine Hebamme und eine Nachbarin waren dabei und halfen ihr, wie schon einige Male davor. Nach der Geburt schrie das Kind kräftig, was natürlich ein gutes Zeichen war. Die anwesenden Frauen brachten die Mutter in ein anderes Zimmer und legten das Neugeborene unterdessen auf den Tisch in der Stube. Heinrich Goethe sei derweil in der Küche gewesen und habe Wasser warm gemacht. In dem Wasser wurde der Bub von der Hebamme gebadet, angezogen und der Mutter in das Zimmer nebenan gebracht. Die Frauen sagten aus, die Mutter habe das Kind geherzt und geküsst. Ganz offensichtlich freute sie sich über das neue Leben. Etwas später brachte die Nachbarin den Knaben wieder in die Stube und legte ihn auf 2 Stühle, die in der Nähe des Ofens standen. Die Mutter sollte sich ausruhen können, denn es setzten bei ihr jetzt starke Blutungen ein. Diese waren schließlich so bedenklich, dass die drei Frauen besprachen, was zu tun sei, und zum Schluss kamen, nach einem Arzt zu schicken. In dieser Zeit war Heinrich Götti allein in der Stube mit seinem Sohn. Er zog schließlich los, um den Arzt zu holen. Das Neugeborene begann nun heftig zu schreien. Die Nachbarin nahm es auf und erschrak über das Aussehen des Kindes. Seine Lippen waren weiß und geschwollen und mit Blasen bedeckt. Um die Nase herum hatten sich gelbe Flecken gebildet. Als der Arzt kam, der ja eigentlich für die Mutter gerufen worden war, kümmerte er sich als erstes um den Säugling, der offenbar an größten Schmerzen litt. Er stellte fest, dass er noch niemals Vergleichbares gesehen hatte und empfahl die Anwendung von Butter und Süßöl, um die Mundhöhle zu beruhigen. Als Heinrich Götti den Arzt zur Tür brachte, meinte er, da sei nichts zu machen, es gehe dem Kind halt wie all den anderen auch. Nachbarn und Freundinnen kamen und waren entsetzt über das Leiden des Kindes. Sein Zustand verschlechterte sich rapide. Allerdings hatten sich die Eheleute Götti schon mit dem Tod abgefunden. Sie beide ließen die Anwesenden wissen, dass sie das schon kannten. Offenbar konnten sie einfach keine Kinder durchbringen. Und das bewahrheitete sich auch dieses Mal. Der kleine Sohn starb einen Tag nach seiner Geburt. Heinrich Götti war sehr ungehalten, dass eine Obduktion an seinem Kind vorgenommen wurde, und wollte es so schnell wie möglich beerdigen. Die einsetzende Untersuchung brachte nun aber weitere Ungereimtheiten ans Licht. So konnte Götti zunächst nicht einmal genau sagen, wie viele Kinder er insgesamt gehabt hatte. Er sagte zunächst, es seien 5 gewesen, dann meinte er vage, mindestens 6. Die Behörden mussten gar die Kirchenbücher zu Rate ziehen, um zu sehen, wie viele Kinder es insgesamt gewesen waren. Es kam bei der Untersuchung nun auch ans Licht, dass einige Kinder dort als tot geboren verzeichnet worden waren, obwohl sie gemäß Zeugenaussagen mindestens einen halben Tag lang gelebt hatten. Ebenso hatten Ärzte zum Teil Totenscheine ausgefüllt, ohne das jeweilige Kind gesehen zu haben. Sie verließen sich auf die Berichte von Heinrich Götti. Die Hebamme hatte auch die ersten 3 Kinder mit zur Welt gebracht und sagte aus, es sei immer so gewesen, dass die Kinder munter und anscheinend gesund gewesen waren. Bei einem nächsten Besuch von ihr aber hätten sie immer weiße Zungen, Mundhöhlen und Lippen gehabt, als wenn das Kind Mundfäule im höchsten Grad gehabt hätte. Gleiches sagte auch jene Hebamme aus, die bei den Geburten der anderen 4 Götti-Kinder geholfen hatte. Das Haus der verhafteten Eheleute wurde durchsucht. Man fand eine Flasche aus der Apotheke unter dem WC. Diese wurde getestet und es wurde festgestellt, dass sie noch sogenanntes Scheidewasser enthielt. Scheidewasser ist der zeitgenössische Ausdruck für Salpetersäure. All dies zeigte, der im Februar 1865 geborene Sohn war vergiftet worden. Es kam zum Prozess gegen Heinrich Götti wegen dieses Mordes. Katharina wurde entlastet und entlassen. Ihre Reaktionen und Verhaltensweisen sprachen dafür, dass sie am Tod ihres jüngsten Sohnes keinerlei Schuld trug. Während des Prozesses war Heinrich Götti sein ärgster Feind. Die Zeitungen vermeldeten, einen ungünstigeren Eindruck habe nie ein Angeklagter vor dem Geschworenen gemacht. Er sei äußerlich nicht hässlich, aber seine stumpfe Gleichgültigkeit und seine tonlose Stimme seien abstoßend gewesen. Außerdem hätte er nichts als Lügen erzählt. Alle seine Aussagen konnten durch Schriftstücke oder Zeugenaussagen widerlegt werden. Auch damals wurden schon Experten im Prozess hinzugezogen. Der Arzt, der das letzte Kind seziert hatte, sagte aus, ebenso ein Chemiker, der über die Wirkung von Salpetersäure sprach. Am Kleidchen des Neugeborenen waren Flecken gefunden worden, die von der Säure herrührten. Außerdem musste der Arzt nach der Obduktion alle seine Gerätschaften, die er dafür gebraucht hatte, wegwerfen, weil sie alle verätzt waren. Es wurde außerdem errechnet, wie viel Säure in der Apothekerflasche gewesen war, die man im Abtritt gefunden hatte. Daraus schloss man, wie viel von dem verheerenden Mittel dem Sohn von Götti eingeflößt worden war. Die Staatsanwaltschaft sah es nach all den Aussagen der Experten als erwiesen an, dass der kleine Knabe vergiftet worden war. Außer dem Angeklagten waren nur die drei Frauen mit in der Wohnung gewesen. Es gab weder für die Hebamme noch für die Nachbarin einen Grund, dem Kind den Tod zu wünschen. Und Katharina Götti war ja schon entlastet worden. Es blieb nur Heinrich Götti, der vom Staatsanwalt als rohes und herzloses Individuum bezeichnet wurde, als liederlicher Trinker und Spieler, der finanziell ruiniert war. Der Staatsanwalt beantragte, ihn des Mordes für schuldig zu befinden. Der Verteidiger von Heinrich Götti stellte die chemischen Expertisen in Frage und behauptete, für eine solche Tat hätte sein Mandant gar kein Motiv. Worauf der Staatsanwalt erwiderte, Götti habe seine Kinder einfach nicht haben wolle, er wollte sie nicht aufziehen und die finanzielle Bürde für sie tragen. Die Geschworenen sprachen den Angeklagten für den Mord an seinem letzten Kind schuldig und der Schwurgerichtshof sprach die Todesstrafe aus. Nun zeigte Götti ein erstes Mal eine heftige Regung, indem er in Tränen ausbrach. Und das Urteil brachte ihn nun dazu, sein Gewissen zu erleichtern. Er gestand im Gefängnis danach sofort und freiwillig, dass er tatsächlich schuldig sei. Und zwar nicht nur an diesem Mord, sondern auch an den anderen fünf Kindern. Nur das erste sei eines natürlichen Todes gestorben. Die anderen sechs habe er allesamt mit Salpetersäure vergiftet. Zudem entlastete er seine Frau. Sie habe nichts gewusst und sie hätte die Kinder sehr gerne lebend gehabt. Und er habe sie angelogen, als er ihr einredete, die Ärzte hätten ihm gesagt, sie könne keine lebensfähigen Kinder gebären. Die Idee zur Vergiftung sei allein seine gewesen. Weil sie so arm waren, sah er kein Fortkommen und jedes Kind hätte ja viel Geld gekostet. Außerdem hätte er Zweifel daran gehabt, dass die Kinder tatsächlich seine gewesen waren und da wollte er nicht noch für das Kind eines anderen Vaters bezahlen. Wie üblich reichte der Verteidiger sofort nach dem Todesurteil ein Begnadigungsgesuch ein, worin er allgemein gegen die Todesstrafe argumentierte. Dies wurde als schwache Argumentation angesehen, denn er konnte nichts Gutes zugunsten von Heinrich Götti anbringen. Am 9. Mai, knapp zwei Monate nach dem Mord an Göttis letztem Sohn, trat der Grosse Rat von Zürich, der über Leben und Tod entschied, zusammen. Die Verhandlungen zeigten, dass die Zürcher Regierung grundsätzlich von der Todesstrafe abrückte, beziehungsweise dass die meisten Mitglieder prinzipielle Gegner der Todesstrafe waren. Die sogenannte Petitionskommission entschied auf die Begnadigung Göttis zu lebenslanger Zuchthausstrafe. Sie konnte aber nur eine Art Empfehlung für den Rat aussprechen. Sie argumentierte vor allem mit drei Gründen. Gerade erst war ein Verbrecher, der seine Eltern getötet hatte, begnadigt worden. Außerdem stammte Götti aus verwahrlosten Verhältnissen, es mangele ihm an guter Erziehung und er sei ökonomisch bedrückt. Außerdem sah die Kommission es als mildernd an, dass Götti an seiner Vaterschaft der Kinder zweifelte. Hier sehen wir noch die patriarchalische Art, der Frau doch noch eine Art mit Verschulden zuzusprechen. Es war natürlich gar nicht bewiesen, dass Katharina ihren Mann betrog, und es gab auch keine Möglichkeit zu beweisen, von welchem Mann die Kinder stammten. Aber nur die Tatsache, dass Heinrich Götti an seiner Vaterschaft zweifelte, war für die natürlich aus Männern bestehenden Kommission genug, um ihn darum sogar vom Mord etwas zu entschulden. Hingegen, so argumentierte sie weiter, falle stark ins Gewicht, dass nun bewiesen sei, dass Götti nicht nur eines, sondern sechs seiner Kinder ermordet habe. Das spreche nun für eine Verbrecherlaufbahn, die Planung und eine moralische Verrohung zeige. Trotzdem sprach sich die Kommission für die Begnadigungsempfehlung aus. Nun aber entschied der Rat. An der Sitzung waren 189 Männer anwesend, 2 enthielten sich der Stimme, 100 entschieden auf Tod, 87 auf Leben. Eine Begnadigung war also abgelehnt worden. Der Präsident des Rates verkündete die Entscheidung und schloss die Sitzung mit der Hoffnung, dass dies das letzte Todesurteil im Kanton Zürich sei. Wie gesagt, die Gesellschaft war auf gutem Weg, die Todesstrafe abschaffen zu wollen. Gleich nach der Entscheidung des Rates wurde Heinrich Goethe informiert, dass er zu sterben habe. Das Urteil musste gemäß Gesetz schon am nächsten Morgen vollstreckt werden. Eine weitere Berufungsmöglichkeit gab es nicht. In früheren Zeiten hatte es ständige Hinrichtungsplätze gegeben. Im Mittelalter bzw. der frühen Neuzeit waren das bekannte Orte. Aber seit man an der Richtigkeit der Todesstrafe zweifelte, kamen Hinrichtungen sehr selten vor. So hatte man die alten Hinrichtungsstätten eingeebnet und für andere Zwecke benutzt. Nun musste für Goethes Hinrichtung wieder ein Platz gefunden werden. Als Ort der Hinrichtung wurde die Masthaller Platte Matte ausgesucht. Sie lag im Gebiet zwischen heute Fabrikstraße, Limmatstraße und Ackerstraße im heutigen sogenannten Industriequartier. Wie in alten Zeiten war dies ein Platz, der nicht im Innern der Stadt lag, sondern weit weg vom Zentrum. Auch wenn der Rat das Urteil fällte, wollte man doch nicht, dass gleich ein Verbrecher vor dem Rathaus geköpft wurde. Die Organisation der Hinrichtung von Heinrich Goethe wurde minutiös geplant und ausgeführt. Häftlinge und Zimmerleute begannen sofort mit den Arbeiten und errichteten das Schafott mit der Guillotine sowie eine Umzäumung. In der Nacht auf den 10. Mai wurde der Ort und die Zugänge zu dem improvisierten Hinrichtungsplatz von 60 Polizisten bewacht. Sobald erste Zuschauerinnen und Zuschauer eintrafen, waren die Polizisten angehalten, die Kinder wegzuschicken. Ein Fuhrmann war auch schon engagiert, der parkierte einen Sargwagen vor Ort, damit die Leiche nach der Hinrichtung gleich in die Anatomie gebracht werden würde. Offenbar war geplant, Goethe zu sezieren. Wie wir eingangs schon gehört haben, berichteten die Quellen von Menschenmassen, die dem Urteil beiwohnen wollten. Es sollen um die 15.000 gewesen sein. Und von dem jämmerlichen Verhalten von Goethe, der auf dem ganzen Weg schluchzte und jammerte und sinnlose Gebete plapperte. Wie er zusammenbrach und von den Henkershelfern unter das Beil der Guillotine geschoben werden musste. Nachdem sein Kopf gefallen war, hielt ein Geistlicher noch wie üblich eine Standesrede. Der gute Christenpfarrer plädierte dafür die Beihaltung der Todesstrafe. Als einzige Einschränkung mahnte er an, man solle sie einfach nicht mehr öffentlich vollziehen. 4 Jahre später wurde in Zürich die Todesstrafe abgeschafft. Gesamtschweizerisch blieb sie im Militärstrafrecht noch bis 1992 verankert. Ich danke Ihnen fürs Zuhören dieses ersten True Crime Historisch Podcast. Wenn er Ihnen gefällt, erzählen Sie doch gerne Ihren Bekannten und Freundinnen davon, abonnieren Sie ihn oder verleihen Sie ihm ein paar Sterne in den einschlägigen Podcast-Apps. Ich freue mich auch über Feedback per Mail. Alle Angaben zu Quellen und Kontaktaufnahme finden Sie in den sogenannten Shownotes, in den Beschreibungen dieses Podcasts. Und wenn Sie nicht genug von Schweizer Geschichte bekommen können, aber nicht immer nur mit Mord, Totschlag, Krawall, Landesverrat, Meineid, Fluchen, Brandstiftung und so weiter zu tun haben möchten, dann empfehle ich Ihnen gerne meinen anderen Podcast, der Geschichten zur Schweizer Geschichte zum Besten gibt. Sinnigerweise heißt er Historisch Schweizer Geschichten. Diese Geschichten dort erzähle ich mindestens vorläufig noch in Mundart. Nochmals herzlichen Dank fürs Zuhören und ich begrüße Sie gerne wieder in 2 Wochen. Auf Wiederhören!